Heute bei «Apropos» die USA und die Krise im Nahen Osten. Seit Anfang des Krieges im Nahen Osten spielt der amerikanische Präsident Joe Biden eine grosse Rolle. Er hat sich von Anfang an vorbehaltlos hinter Israel gestellt.
So in this moment, we must be crystal clear. We stand with Israel. We stand with Israel.
Und versucht jetzt, den Einfluss, den er so gewonnen hat, auch auszunutzen.
We will make sure Israel has what it needs to take care of its citizens, defend itself and respond to this attack. There's no justification for terrorism. There's no excuse.
In den USA gerät Biden wegen diesem Kurs unter immer härteren Druck.
On Capitol Hill, protesters interrupted a hearing about President Biden's request for more than $100 billion in aid for Israel, Ukraine, border security.
Wie wichtig sind die USA in diesem Konflikt? Und was spielt die Präsidentschaftswahl im Ort dabei für eine Rolle? Das besprechen wir heute in der neuen Folge von «Apropos». Und zwar mit Fabian Fellmann. Er ist USA-Korrespondent von der Medien und von der Süddeutschen Zeitung und ist uns jetzt aus Washington zugeschaltet. Mein Name ist Philipp Loser. Hoi Fabian.
Hoi Philipp.
Fabian, nach der Attacke von der Hamas am 7. Oktober sind die USA und ihr Präsident Joe Biden mit die Ersten gewesen, die sich vorbehaltslos hinter Israel gestellt haben.
We must be crystal clear. We stand with Israel.
Warum hat es die schnelle Reaktion gegeben?
Ja, Philipp, ich sehe drei Hauptgründe. Also, die USA haben mit dem 9-11 vor 20 Jahren den Anschlag auf das World Trade Center in New York und das Pentagon in Washington ähnlich dramatisch erlebt. Und dann zweitens, die USA sind die Schutzmacht von Israel. Der Terroranschlag von der Hamas hat können die Feinde von Israel in Iran, Libanon, Syrien ermuntern, Israel anzugreifen. Die USA haben sofort das Signal gesetzt, dass sie keine so eine regionale Ausbreitung dulden würden. Haben darum auch sofort zwei Flugzeugträgerverbände vor die israelische Küste geschickt. Und drittens, der Joe Biden hat gewusst, dass Israel zurückschlagen würde. Und er hat sich öffentlich hinter Netanyahu gestellt, der Benjamin Netanyahu, der Premierminister von Israel, damit er dann hinter den Kulissen kann mehr Einfluss auf ihn geltend machen und mässigend auf ihn einwirken.
Ein weiterer Grund ist die Person von Joe Biden selber. Warum?
Egal, der Joe Biden ist über 80, wie wir wissen, und das heisst, er ist 1942 geboren in einer irisch-amerikanischen Familie, katholische Familie. Und Tiere haben im 19. Jahrhundert eine Tragödie erlebt mit einer grossen Hungersnot. Ab 1845 damals sind sehr viele Iren in die USA ausgewandert, sehr viele gestorben. Und da gibt es bei den Iren eine Art Verbindungspunkt zu der jüdischen Tragödie im Holocaust. Und über den Holocaust hat ihm Biden sein Vater im Junior immer beim Znacht erzählt. Oder? Der Biden war nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ein kleiner Bub. Und auf den Biden hat das einen grossen Eindruck gemacht. Und er hat selber dann auch als Vater seine Söhne immer in Konzentrationslager gebracht, weil er gefunden hat, sie müssen wissen, was dort passiert ist. Er hat jetzt auch mit seinen Enkelkind, gerade erst mit den Finnigen, Dachau besucht. Das ist das KZ, wo er meistens hingeht, gerade in München. Und hat, bei den Finnigen gibt es die Anekdote, dass er sogar darauf bestanden hat, die Brennöfen anzuschauen, wo die Leichen damals verbrennt worden sind von den Nazis, damit sie das auch wirklich sehen. Und der Biden ist als Außenpolitiker immer stramm hinter Israel gestanden. Er hat den Übernamen der einzige katholische Jude und er bezeichnet sich sogar selber als Zionist. Das ist ein jüdischer Nationalist.
Was hat seine Reaktion auf einen Anschlag von der Hamas für konkrete Folgen gehabt?
Ja gut, er hat zuerst mal von Biden her, oder? Er hat dann Israel sofort auch einen Besuch in Aussicht gestellt. Und das ist etwas relativ Außergewöhnliches, dass ein amerikanischer Präsident in ein Land geht, wo mit seinem Krieg ist. Und gleichzeitig hat er dann auch bei dem Besuch eben Waffenlieferungen für Israel in Aussicht gestellt, oder? Das kommt dann mit deren Unterstützung zusammen. Er hat ein Päckchen von 105 Milliarden Dollar vorgelegt, wo die USA beschliessen sollen. Und der Hauptteil davon ging zwar in die Ukraine, aber 14 Milliarden wären für Israel zum Beispiel für Abwehrraketen, für den Iron Dome, für das israelische Abfangnetz, für Hamas-Raketen.
Von Anfang an war ja klar, dass der Joe Biden und die Außenminister, der Anthony Blinken, alles dafür machen, dass Israel keine Bodenoffensive anfängt.
Ja, genau. Zuerst haben sie eine Verzögerungstaktik angefangen. Also, sie sind beide häufig auf Besuch gegangen in Israel. Die Amerikaner haben richtige Besuchsreigen gemacht und sehr lange Besuche, vor allem der Außenminister Anthony Blinken und der Verteidigungsminister Lloyd Austin, um den Anfang von dem israelischen Einmarsch wenigstens mal verzögern. EU-Diplomaten sind in dieser Zeit auch die ganze Zeit vorstellig geworden in Tel Aviv, in der Hoffnung, dass der Krieg nicht losgeht, solange hochrangige Beamte in den Besuchszimmern der israelischen Regierung sitzen. Und vom Blinken vom Außenminister gibt es die Anekdote, dass er die israelische Regierung 7,5 Stunden lang in einer Sitzung auseinandergenommen hat und mit kritischen Fragen gelöchert hat, ob sie denn auf einen Guerillakrieg in Gaza vorbereitet sind, in dieser verwinkelten Stadt mit diesen vielen Tunnels. Wie sie denn die Geiseln befreien wollen, die Hamas genommen hat. Was denn nach dem Krieg soll passieren, falls Hamas wirklich zerstört werden kann. Wie denn die Zivilbevölkerung soll geschützt werden.
Warum ist Ihnen das so wichtig gewesen, dass Sie die Offensive verzögern oder im besten Fall verhindern?
Das hat mit dem humanitären Gewissen der Amerikaner zu tun. Also was wir jetzt sehen in Gaza, ist eine angekündigte Katastrophe, wo sehr, sehr viele Tote unter der Zivilbevölkerung zu beklagen sind. Und ich glaube, es ist ja jeder Regierung von einem demokratisch regierten Land, sich dafür einzusetzen. Das ist das eine. Aber das andere ist natürlich auch geopolitisch der Hintergrund. Der Krieg in Gaza hat das Potenzial, einen Flächenbrand auszulösen. Es sind sogar schon wieder Weltkriegsszenarien, die rumgehen. Und der Graben zwischen den muslimischen und den westlichen Ländern hat sich jetzt schlagartig wieder vertieft. Ganz schweigen davon, dass Gaza jetzt den Krieg von Russland in der Ukraine überlagert. Wladimir Putin hat bereits Bombardierungen von der Ukraine noch einmal verstärkt, weil die Welt gerade an einen anderen Ort hinschaut und er das ausnutzen will, um militärischen Fortschritt zu machen.
Welche geopolitische Rolle will denn die USA im Nahen Osten spielen?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, das wissen Sie selber nicht so ganz. Eigentlich hätten Biden wollen mit dieser Region möglichst nichts mehr zu tun haben. Und das ist ja bei den Demokraten schon länger so ein der Fall gewesen. Wir haben das schon bei Barack Obama gesehen, wo der Präsident war. Damals war der Biden auch Vizepräsident gewesen. Der Donald Trump hat dann einen Anlauf unternommen mit den Abraham Accords in der Region Frieden zu schaffen. Das ist so ein bisschen auf halbem Weg stehen geblieben und nie so ganz klar gewesen, welchen Erfolg das wirklich haben kann. Und der Biden hat darum eigentlich einfach die Finger gelassen vom Nahen Osten. Und irgendwann ist ihm dann aber plötzlich Sinn gekommen, dass er ja damit Russland und Chinas Feld überlässt. Und dann haben sie doch wieder Versuche unternommen, das Friedensabkommen zu vermitteln, vor allem zwischen Israel und Saudi-Arabien. Da sind sie eigentlich auf gutem Weg jetzt in den letzten Monaten. Und jetzt mit dem Krieg ist so ein Friedensabkommen in weite Ferne gerückt und es besteht kein Zweifel mehr daran, dass die USA im Nahen Osten wieder als führende Ordnungsmacht auftreten müssen, sofern sie ihre Politik durchsetzen wollen. Also die EU ist dazu nicht in der Lage. Und alle anderen Akteure, die den Einfluss in dieser Region nehmen, sind für die Amerikaner nicht akzeptabel. Zum Beispiel die Russen oder die Chinesen.
American leadership is what holds the world together. American alliances will keep us, America, safe. American values are what make us a partner that other nations want to work with. To put all that at risk, if we walk away from Ukraine, we turn our backs on Israel, it's just not worth it.
Wie dominant denn die Führungsrolle sein kann, ist wie eine andere Frage. Sieht man jetzt auch im weiteren Verlauf von diesem Krieg. Israelische Truppen dringen immer weiter in Gazastreifen vor und machen genau das, was Joe Biden und Anthony Blinken versucht haben zu verhindern. Was macht Biden jetzt?
Ja, er hat seinen Ton schon stark angepasst, dass er bereits bevor denn die israelischen Truppen wirklich in den Gazastreifen eingedrungen sind. Er hat immer zunehmend auch öffentlich gesagt und immer wieder, dass Israel nicht nur das Recht hat, sich zu verteidigen und Hamas zu verfolgen und zu bestrafen, sondern eben auch die Verpflichtung, die palästinensische Zivilbevölkerung so gut wie möglich zu schützen und dass nicht alle Palästinenser Hamas sind, beziehungsweise Hamas ein kleiner Teil der Palästinenser sind.
In einem Telefonat mit Israels Ministerpräsident Netanyahu fordert Biden, dass die Versorgung der Zivilisten in Gaza, Zitat, deutlich und sofort erhöht werden muss.
Der Biden hat sich sehr dafür eingesetzt, dass Ägypten den Rafah-Grenzstreifen aufmacht und wenigstens einen Teil von der Zivilbevölkerung rauslässt. Das ist jetzt auch gelungen. Es sind mehrere hundert Palästinenser und Leute mit ausländischen Pässen jetzt nach Ägypten rausgelassen worden, auch Verwundete und Verletzte. Also eine Linderung von der humanitären Lage, auch das Ermöglichen von Hilfslieferungen durch den Rafah-Grenzstreifen von Wasser, von Lebensmitteln, von Medizin, die unterdessen auch einigermaßen laufen, von Treibstoff. Aber das alles hat Grenzen, oder? Die Vertreter vom Weißen Haus verweigern immer noch jeden Kommentar zu konkreten Fällen. Zum Beispiel, also sie sagen, Israel ist das Völkerrecht gebunden. Wenn man dann aber fragt, ja, und was heisst denn das jetzt, wenn Israel ein Flüchtlingslager im Norden von Gaza bombardiert, wo viele zivile Tote zu beklagen sind, hat Israel da damit möglicherweise Völkerrecht verletzt? Und da enthält sich das Weiße Haus jedem Kommentar.
Wenn noch mehr so Sachen passieren, wie die Bombardierung von dem Flüchtlingslager und noch mehr Folgen von der Offensive bekannt werden, können sie dann auch irgendwann mal kippen, was die Unterstützung von den USA angeht?
Also auf der politischen Ebene kann ich mir das schwer vorstellen. Also das politische Establishment steht sehr felsenfest hinter Israel, in der grossen Mehrheit. Bei der Bevölkerung sind vielleicht ein bisschen mehr Fragezeichen angebracht. Im Grundsatz ja. Könnte es irgendwann mal kippen. Aber mir scheint, dass in diesem Konflikt Fronten schon sehr lange sehr klar bezogen und verhärtet sind. Und die einen haben eine sehr starke Position und Meinung. Und viele andere Amerikaner wissen gar nicht mehr, welche Seite sie eigentlich beziehen in diesem Konflikt, weil sie ihn für ausweglos Verfahren halten. Darum haben die Amerikaner sich auch zurückziehen aus dieser Region. Und die Gefahr besteht, dass die Diskussion irgendwann nur noch von den Aktivisten auf den beiden extrem geführt wird und die grosse Mehrheit sich irgendwie desinteressiert und auch desillusioniert, dann abwenden.
Du hast vorhin den Krieg in der Ukraine erwähnt. Gibt es auch einen Unterschied zwischen dem Engagement der USA dort, in der Ukraine und in Israel?
Ja, also das sind Qualitäten anders. Also für Israel sind die USA sehr klar die Schutzmacht seit der Staatsgründung 1948, sind die Länder sehr eng verbündet, entsprechend eng sind der Austausch und Zusammenarbeit von der Armee, von den Geheimdiensten, von den Politikern. Also die US-Truppen sind in Israel präsent, sind Sondereinsatzkommandos dort, die mit den Israelis trainieren. Und mit der Ukraine ist die Partnerschaft viel, viel jünger. Die hat erst in den vergangenen 15 Jahren richtig angefangen, ist viel weniger eng. Jetzt aber probiert Biden, die beiden Engagements politisch zu verbinden. Oder er sagt, das sind jetzt beides Fälle, wo sich Demokratie gegen Terroristen verteidigt. Im einen Fall die Ukraine gegen den Putin und im anderen Fall Israel gegen Hamas. Und das macht er natürlich einfach aus politischen Gründen. Er probiert, Hilfsgelder an die Ukraine durch den Kongress zu bringen. Das ist zunehmend schwierig mit den Republikanern, die die Opposition machen gegen die vielen Milliarden. Und er probiert es jetzt mit der Hilfe von Israel zu verknüpfen, damit eine grössere Mehrheit dann finden, er kann den Widerstand ausbremsen.
Wie kommt die Verbindung innenpolitisch an, die der Biden macht?
Ja, also im Moment unterstützt die Mehrheit der Amerikaner Israel und Ukraine klar, oder? Sowohl auf der linken als auch auf der rechten politischen Seite. Aber es gibt gerade im Fall von Israel sehr lebhafte Debatte darüber, dass Biden sich eben nicht zu klar hinter Israel gestellt hat und damit quasi im Netanyahu einen Freipass ausgestellt hat, in Gaza einfach zu machen, was er will, und das Völkerrecht mit Füßen zu treten. Die Amerikaner verneinen das im Übrigen. Sie sagen, sie pochen immer drauf, auf die Haltung vom Völkerrecht.
Kann man eigentlich sagen, dass sind es Sache Israel mehr noch als in Europa, wie eine konservative und eine liberale Hälfte gibt in den USA? Die Konservativen sind eher pro-Israel, die Liberalen eher kontra?
Nein, ich glaube, es gibt im Gegenteil im Moment eine sehr interessante Durchmischung. Also Gräben ziehen sich quer durch und das ist unglaublich interessant. Also fangen wir mal bei den Konservativen an. Die sind eigentlich alle pro-Israel. Die einen sind irgendwie so ein bisschen Militärfans, die anderen sind einfach Konservative, was mit dem Netanyahu gut können. Und die Dritten sind die Evangelikalen. Und das ist eine besonders interessante Gruppe, weil dort hat es eigentlich viele pro-israelische Antisemiten darunter. Das klingt nach einem Paradox, aber also die sehen die Juden als Statthalter in Palästina, bis die Christen dann endgültig Kreuzzüge vollendet und dort zurückkehren. Und die Juden sind eigentlich dort nur so ein bisschen geduldet, weil sie ein bisschen weniger verhasst sind bei den Evangelikalen oder bei einigen Evangelikalen, muss man da sagen, als die Muslime. Und bei den Linken ist es nicht weniger interessant, oder? Die spaltet sich gerade regelrecht an deren Israel-Frage. Da gibt es Demokraten wie den Biden, alte Transatlantiker, Israel-Freunde im Kalten Krieg gross geworden. Da gibt es die antikapitalistischen Antikolonialisten, die in Israel einen europäischen Besatzerstaat sehen und auf der Seite der Palästinenser stehen. Da gibt es die muslimischen Amerikaner. Die sind als Minderheit, haben die traditionell grossmehrheitlich mehr als zwei Drittel Demokraten gewählt. Und die stellen das im Moment gerade in Frage. Man sieht das in Umfragen. Die Unterstützung für Biden stürzt gerade regelrecht ab. Dann gibt es die linken jüdischen Intellektuellen, die voll hinter Israel stehen. Dann gibt es die ultralinken jüdischen Aktivisten, die selber Israel als Apartheidstaat sehen und verlangen, dass die USA Israel die Unterstützung einstellt. Dann gibt es die schwarzen Bürgerrechtler, die Parallelen ziehen zwischen der Behandlung der Afroamerikaner durch die USA und der Palästinenser durch Israel und sich darum mit den Palästinensern solidarisieren. Und dann gibt es noch viel offenen Antisemitismus in all diesen Kreisen. Also es ist wirklich sehr, sehr interessant.
Wie stellt sich Joe Biden zu all diesen verschiedenen Strömungen?
der Joe Biden probiert, die Strömungen irgendwie zusammenzuhalten, aber man hat so den Eindruck, dass ihm das schon relativ schwer fällt. Und ich glaube, da ist sein Alter durchaus auch ein Handicap und sein Hintergrund. Aber ich habe das gesagt, mit der Erfahrung von dem Zweiten Weltkrieg und dem Kalten Krieg gross geworden, mit dem wichtigen einschneidenden Ereignis im Holocaust. Und die Weltsicht oder die Erfahrung, die Geschichte, die persönliche Geschichte, das ist eine, die in den USA nicht mehr die Mehrheitsgeschichte ist. Die USA sind ein jüngeres Land, da hat sehr viele Leute aus asiatischen Ländern, aus Lateinamerika, aus afrikanischen Ländern, die andere Geschichten mit sich bringen und andere Ereignisse als wichtig beurteilen. Und die beiden haben wirklich offenbar Mühe, selbst im Weißen Haus innen dringend die Stimmen nach außen, die sagen, da findet keine richtige Diskussion statt. Die beiden diktiert einfach den Kurs und los. Auf niemanden. Ich glaube, wir werden langfristig sehen, wie es versteht, zu argumentieren. Demnächst wird dann der Kongress sich mal mit den Unterstützungsgeldern für Israel befassen und dort wird man auch sehen, ob der Biden seine Argumentation ein bisschen justieren kann und die Kritik ein bisschen aufnehmen kann.
Auch in der Partei kommt das nicht nur gut an.
Supporting Israel also means helping them learn from our successes and our failures and to not reflexively repeat the same mistakes we made 20 years ago. Friends support friends, but friends also level with friends.
Wir haben da Chris Murphy gehört, das ist ein Senator von Connecticut. Der ist unter den Senatoren eher ein Linker, aber insgesamt nicht ein besonders linker Demokrat. Und auch er äußert Kritik an beiden im Kurs und sagt, die USA müssen für ihren Fehler lehren und sie müssen darauf pochen, dass Völkerrecht eingehalten wird. Murphy steht in der Partei für die Gruppe, die hinter Israel steht und gleichzeitig findet, man müsse der Regierung Netanyahu, besonders der rechten Regierung Netanyahu, auch enge Grenzen setzen und klar zeigen, was geht und was nicht. Und besonders mehr darauf pochen, dass die Zivilbevölkerung in Gaza geschützt wird.
Welche Rolle wird der Konflikt bei den Wahlen spielen nächstes Jahr?
Das ist eine sehr gute Frage. Jetzt habe ich es vorher erwähnt, in Umfragen ist in Biden seine Unterstützung bei amerikanischen Muslimen komplett zusammengebrochen. Und die sind nur etwa knapp 1% der Bevölkerung. Das sind halb so viele wie jüdische zum Beispiel. Aber diese Stimmen könnten möglicherweise in einigen besonders umkämpften Staaten in Biden entscheidende Stimmen kosten. Das ist in Michigan so, in Wisconsin, in Georgia, in Pennsylvania. Überall dort ist die muslimische Bevölkerung grösser als in Biden sein Vorsprung war bei den letzten Wahlen von Donald Trump. Allerdings, eben, das sind alles Momentaufnahmen, es wird noch viel passieren bis im nächsten Sommer. In der Regel sind es nicht außenpolitische, sondern wirtschaftliche Faktoren, innenpolitische Geschichten auf amerikanische, die den Präsidentenwahl entscheiden.
Wenn du schon den Donald Trump erwähnst, was spielt der für eine Rolle aktuell?
Ja, für einmal ist er die zweite Garten abgerutscht. Er prägt nicht jeden Tag die Titelseite von den amerikanischen Zeitungen. Er sagt ja, Russland hat die Ukraine nie angegriffen und er sagt auch, er hat im Nahen Osten längst Frieden hergestellt, beziehungsweise er würde alle Kriege sofort beenden. Ich habe da meine Zweifel und ich bin da nicht ganz allein. Das bezweifelt nämlich auch einflussreiche konservative Sponsoren, darunter hat es eben auch jüdische. Bezweifelt offenbar zunehmend, ob der Trump die USA wirklich erfolgreich durch die Konflikte steuern. Aber eben letztlich habe ich das Gefühl, in Bezug auf Nahost sind dann Positionen für die, die pro-Israel sind, Positionen zwischen Biden und Trump im engen Bezug auf Israel nicht so weit auseinander, dass das dann eine entscheidende Frage wird sein. Ich habe das Gefühl, die Wahlen werden sich dann an anderen Punkten entscheiden.
Danke, Fabian.
Danke, Philipp. Wie immer spannend gewesen.
Das war sie, unsere aktuelle Folge. Das mal zum Verhalten der USA im Nahostkonflikt. Ich habe geschwätzt mit Fabian Fellmann. Er ist USA-Korrespondent für Tamedia und die Süddeutsche Zeitung. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.